Welcome to the General Relief Society meeting.
Ich heiße Sie zur allgemeinen FAV-Versammlung der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, willkommen. Wir haben uns hier im Konferenzzentrum in Salt Lake City und an vielen weiteren Orten weltweit versammelt. Präsident Thomas S. Monson führt in dieser Versammlung den Vorsitz und er hat mich gebeten, Sie zu leiten. Ich heiße Linda K. Burton und bin Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung. Wir sind dankbar, dass Präsident Monson und seine Ratgeber Präsident Henry B. Eyring und Präsident Dieter F. Uchtdorf heute Abend bei uns sind. Wir begrüßen ebenfalls Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der 12 Apostel, Elder Paul B. Piper von den 70ern und Bischof Gary E. Stevenson, den präsidierenden Bischof der Kirche. Meine Ratgeberinnen Carol M. Stevens und Linda S. Reese haben ebenfalls auf dem Podium Platz genommen. Außerdem begrüßen wir die anwesenden Präsidentschaften der jungen Damen und der Primarvereinigung sowie Mitglieder des Hauptausschusses der FAV. Wir begrüßen auch diejenigen, die an der Versammlung über das Fernsehen, Satellit, das Internet oder andere technische Mittel teilnehmen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von jungen alleinstehenden Schwestern aus den JAI-Pfählen Salt Lake Bonneville, Salt Lake Holiday und Mary in Utah unter der Leitung von Emily Wardley. Linda Margitz spielt die Orgel. Der Chor und alle Anwesenden eröffnen die Versammlung mit dem Lied »Geht tapfer vorwärts«, Nummer 161 im deutschen Gesangbuch. Das Anfangsgebet spricht dann Maria Luisa Torres vom Hauptausschuss der Frauenhilfsvereinigung.
Our dear Heavenly Father.
Unser lieber Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass wir als weltweite Schwesternschaft hier zusammen sein können zu dieser Versammlung. Vater, wir sind so dankbar für die Technik, die uns zur Verfügung steht, sodass wir als Schwestern zusammenkommen können auf allen Kontinenten dieser Welt und auf allen Inseln. Vater, wir sind dankbar für unseren lieben Propheten, Präsident Thomas S. Monson und seine Ratgeber. und die Apostel und die 70er und all diejenigen, die berufen sind und die dabei getragen haben, diese Konferenz zu ermöglichen. Wir sind so dankbar für diese Opfer, die sie gebracht haben. Wir sind dankbar für unsere neue FAV-Präsidentschaft, Schwester Burton, Schwester Reeves und Schwester Stevens. Bitte Segen und stärke sie, dass sie uns führen können. So, wie das, damit wir lernen können und getröstet werden können. Und das sagen wir demütig im Namen Jesus Christus. Amen.
Thank you for that inspiring.
Vielen Dank für das inspirierende Lied und für das Gebet. Ich freue mich, nun zu Ihnen sprechen zu dürfen. Nach meinen Worten erfreut der Chor uns mit einem Medley der Lieder "Er sandte seinen Sohn" und "Ich möchte so sein wie Jesus". Schwester Carol M. Stevens, erste Ratgeberin in der FAV-Präsidentschaft, spricht dann im Anschluss zu uns. Ihr folgt Schwester Linda S. Reeves, die zweite Ratgeberin in der FAV-Präsidentschaft. Der Chor und alle Anwesenden stehen dann auf und singen gemeinsam, erstaunt und bewundernd, Nummer 118 im deutschen Gesangbuch. Meine lieben Schwestern, die ganzen Monate, die ich nun über diese schwierige Aufgabe nachgedacht habe, hatte ich Sie vor Augen. Ich fühle mich der Verantwortung, die mir auferlegt wurde, zwar nicht gewachsen, weiß aber, dass die Berufung vom Herrn durch seinen erwählten Propheten ergangen ist und das genügt fürs Erste. In den Heiligen Schriften lesen wir, sei es durch des Herrn Stimme oder durch die Stimme seiner Knechte, das ist dasselbe. Zu den kostbaren Geschenken, die diese Berufung mit sich bringt, gehört die Gewissheit, dass der Vater im Himmel alle seine Töchter liebt. Ich habe gespürt, wie sehr er jede von uns liebt. Wie Ihnen liegen auch mir die Heiligen Schriften sehr am Herzen. Im Buch Jeremia finden wir eine Schriftstelle, die mir viel bedeutet. Jeremia lebte in einer schwierigen Zeit und an einem gefährlichen Ort. Doch sah er eine Zeit der Hoffnung voraus, und zwar während der Sammlung Israels in den letzten Tagen, also in unserer Zeit. Jeremia prophezeite, Spruch des Herrn, ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Sie alle, klein und groß, werden mich erkennen, Spruch des Herrn, denn ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Wir sind das Volk, das Jeremia gesehen hat. Haben wir den Herrn gebeten, uns das Gesetz oder die Lehre ins Herz zu schreiben? Glauben wir, dass die Vergebung durch das Sühnopfer, von der Jeremia hier spricht, uns persönlich zugänglich ist? Vor ein paar Jahren hat Elder Jeffrey R. Holland einmal erzählt, was ihm der tief verwurzelte Glaube der Pioniere bedeutet, die selbst nach dem Tod ihrer Kinder die Reise ins Salzital fortsetzten. Er sagte, sie haben das nicht wegen eines Programms oder einer geselligen Aktivität getan, sondern weil sie das Evangelium Jesu Christi im Herzen trugen. Es war das Mark in ihren Knochen. Tief befähigt, fuhr er fort, nur so konnte eine Mutter ihr Baby in einem Brotkasten begraben und dann weiterziehen und sagen, das verheißene Land ist dort irgendwo in der Ferne. Wir werden es bis zum Tal schaffen. Sie konnte es der Bündnisse, der Lehren, des Glaubens, der Offenbarung und des Geistes wegen sagen. Er schloss mit diesen Worten, die zum Nachdenken anregen. Wenn wir dies in unserer Familie und in der Kirche bewahren können, erledigt sich vieles andere vielleicht von ganz allein. Einiges von dem, was man weniger braucht, fällt vielleicht einfach vom Wagen herunter. Soweit ich weiß, fasst so ein Handkarren nicht allzu viel. So wie unsere Vorfahren wählen mussten, was sie mitnehmen wollten, werden vielleicht auch wir im 21. Jahrhundert vor die Entscheidung gestellt, was sollen wir in unseren Handkarren packen? Und das ist der Kern unserer Seele. Daraus besteht das Mark in unseren Knochen. Anders ausgedrückt, es ist uns ins Herz geschrieben. Als neue FAV-Präsidentschaft haben wir ernstlich beim Herrn Rat gesucht, um zu erfahren, welche wesentlichen Punkte wir auf unseren FAV-Handkarren packen sollen, damit sein Werk weiterhin vorankommt. Wir haben gespürt, dass der Vater im Himmel als erstes möchte, dass wir seinen lieben Töchtern helfen, die Lehre vom Sühnopfer Jesu Christi zu verstehen. Wenn wir das tun, dessen sind wir gewiss, wird unser Glaube größer und auch unser Wunsch, rechtschaffen zu leben. Zweitens haben wir darüber nachgedacht, wie dringend notwendig es ist, die Familie zu stärken. Wir haben gespürt, dass der Herr möchte, dass wir seine lieben Töchter auffordern, voller Freude an ihren Bündnissen festzuhalten. Wenn man seine Bündnisse hält, wird die Familie gestärkt. Zu guter Letzt spürten wir, dass der Herr möchte, dass wir mit den übrigen Hilfsorganisationen und mit den Priestertumsführern einig zusammenarbeiten und uns bemühen, diejenigen ausfindig zu machen, die auf dem Weg weiter vorankommen müssen und ihnen zu helfen. Es ist unser inniges Gebet, dass jede von uns ihr Herz öffnet und den Herrn die Lehre vom Sühnopfer, Bündnisse und Einigkeit hineinschreiben lässt. Wie können wir erwarten, die Familie zu stärken und anderen zu helfen, wenn uns nicht zuerst ein tiefer, beständiger Glaube an Jesus Christus und sein unbegrenztes Sühnopfer ins Herz geschrieben ist? Heute Abend möchte ich über drei Grundsätze des Sühnopfers sprechen, die unseren Glauben an Jesus Christus stärken, wenn sie uns ins Herz geschrieben sind. Ich hoffe, dass ein Verständnis dieser Grundsätze jedem von uns hilft, ob wir nun ein neues Mitglied sind oder schon unser Leben lang. Erster Grundsatz: Alles, was im Leben ungerecht ist, kann durch das Sühnopfer Jesu Christi wiedergutgemacht werden. Gemeinsam mit Ihnen geben wir Zeugnis vom Sühnopfer unseres Heilands Jesus Christus. Wie bei Ihnen wurde auch uns das Zeugnis ins Herz geschrieben, dass wir, als wir zermürbende Prüfungen und Widrigkeiten bewältigen mussten. Wenn man Gottes vollkommenen Plan des Glücklichseins und das Sühnopfer des Erlösers als dessen zentrales Element nicht versteht, erscheinen einem solche Prüfungen als ungerecht. Wir alle haben gemeinsam Anteil an den Prüfungen des Lebens, aber im gläubigen Herzen steht geschrieben, alles, was im Leben ungerecht ist, kann durch das Sühnopfer Jesu Christi wiedergutgemacht werden. Warum lässt der Herr es zu, dass wir Leiden und Widrigkeiten erfahren? Einfach ausgedrückt, es gehört zu dem Plan, nach dem wir wachsen und Fortschritt machen können. Wir jubelten, als wir erfuhren, dass wir zur Erde kommen und ein irdisches Leben führen durften. Elder Dallin H. Oaks hat einmal gesagt, Leiden und Ungemach tragen eher zu unserer notwendigen Bekehrung bei als Wohlbefinden und Ruhe. Ich möchte diese Tatsache am Beispiel einer treuen Pionierin veranschaulichen. Mary Louise Walker heiratete mit 17 Jahren John T. Morris in St. Louis in Missouri. 1853 zogen sie mit den Heiligen über die Prärie und kamen kurz nach ihrem ersten Hochzeitstag im Salzseetal an. Wie auch die übrigen Mitglieder hatten sie auf ihrer Reise Entbehrungen leiden müssen. Aber ihr Leid und ihr Ungemach hörten nicht auf, als sie das Salzseetal erreicht hatten. Im folgenden Jahr schrieb Mary, die nun 19 Jahre alt war, wir haben einen Sohn bekommen. Eines Abends, als er 2 oder 3 Monate alt war, flüsterte mir etwas zu, du wirst den Kleinen verlieren. In diesem Winter verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Kindes. Wir taten alles, was wir konnten, aber dem Kleinen ging es immer schlechter. Am 2. Februar starb er und so musste ich den bitteren Kelch trinken und von meinem eigenen Fleisch und Blut Abschied nehmen. Ihre Prüfungen waren jedoch noch immer nicht vorüber. Ihr Ehemann wurde ebenfalls krank und starb 3 Wochen, nachdem sie ihr Kind verloren hatte. Mary schreibt, so waren mir keine 20 Jahre alt, in der kurzen Zeit von 20 Tagen mein Mann und mein einziges Kind genommen. Ich war in einem fremden Land, hunderte Meilen von meiner Familie entfernt und vor mir stand ein Berg von Schwierigkeiten und ich sehnte mich danach ebenfalls zu sterben und bei meinen Lieben zu sein. Mary fährt fort, an einem Sonntagabend ging ich mit einer Freundin spazieren. Ich musste an den Tod meines Mannes denken und wie einsam ich war. Und als ich bitterlich weinte, sah ich wie in einer Vision den steilen Berg des Lebens, den ich noch erklimmen musste. Und diese Wirklichkeit traf mich mit großer Macht. Ich war zutiefst niedergeschlagen, denn der Feind weiß, wann er uns angreifen muss. Aber unser Erlöser, Jesus Christus, hat die Macht, uns zu retten. Dank der Hilfe des Vaters war ich imstande, mit aller Kraft gegen die Mächte anzukämpfen, die sich damals gegen mich verschworen zu haben schienen. Zitat Ende. Mary lernte im Alter von 19 Jahren, das Sühnopfer gibt uns Zuversicht, dass alles, was in diesem Leben ungerecht ist, wieder gut gemacht werden kann und wird, selbst der tiefste Kummer. Zweiter Grundsatz. Das Sühnopfer hat die Macht, die uns befähigt, den natürlichen Menschen zu überwinden und wahre Jünger Jesu Christi zu werden. Es gibt einen Weg, wie wir wissen können, ob wir eine Lehre oder einen Grundsatz des Evangeliums begriffen haben. Das ist nämlich der Fall, wenn wir die Lehre oder den Grundsatz so erklären können, dass ein Kind es verstehen kann. Ein wertvolles Hilfsmittel, um Kindern das Sühnopfer zu erklären, ist ein Gleichnis aus einer PV-Lektion. Das kann uns vielleicht helfen, wenn wir unsere Kinder oder Enkel oder Freunde aus anderen Religionen, die diese wichtige Lehre verstehen möchten, darüber aufklären. Eine Frau ging die Straße entlang und fiel in eine Grube, die so tief war, dass sie nicht herausklettern konnte. Was sie auch versuchte, sie konnte nicht mehr allein herauskommen. Die Frau rief um Hilfe und war überglücklich, als ein freundlicher Passant sie hörte und eine Leiter in die Grube hinunterließ. So konnte sie aus der Grube herausklettern und ihre Freiheit wiedererlangen. Uns geht es wie der Frau in der Grube. Wenn wir sündigen, ist es so, als würden wir in eine Grube fallen, aus der wir nicht allein herauskommen. So wie der freundliche Passant den Hilferuf der Frau erhörte, sandte der himmlische Vater seinen einzig gezeugten Sohn als Mittel zur Flucht. Das Sühnopfer Jesu Christi kann man mit der Leiter vergleichen, die in die Grube hinuntergelassen wurde. Es ermöglicht uns, dass wir herausklettern können. Der Heiland tut jedoch mehr als nur die Leiter herabzulassen. Er steigt zu uns in die Grube herab und hilft uns, die Leiter zu erklimmen und der Falle zu entrinnen. Doch so wie die Frau in der Grube die Leiter hochklettern musste, so müssen wir von unseren Sünden umkehren und die Grundsätze und Verordnungen des Evangeliums befolgen, um aus der Grube herauszuklettern und das Sühnopfer in unserem Leben wirksam werden zu lassen. So ermöglicht es uns, das Sühnopfer, nach allem, was wir tun können, würdig zu werden, in die Gegenwart des himmlischen Vaters zurückzukehren. Vor kurzem habe ich eine Pionierin der heutigen Zeit kennengelernt, eine liebe Tochter Gottes, die sich gerade erst in Chile der Kirche angeschlossen hat. Sie ist eine alleinstehende Mutter mit zwei kleinen Söhnen. Dank der Macht des Sühnopfers konnte sie ihre Vergangenheit hinter sich lassen. Nun bemüht sie sich aufrichtig, eine wahre Jüngerin Jesu Christi zu werden. Wenn ich an sie denke, fällt mir ein Grundsatz ein, den Elder David A. Bettner einmal deutlich gemacht hat. Es ist eine Sache zu wissen, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, um für uns zu sterben. Dies ist die grundlegende Lehre Christi. Wir müssen aber auch erkennen, dass der Herr durch sein Sühnopfer und durch die Macht des Heiligen Geistes in uns leben möchte. Nicht nur um uns zu führen, sondern auch um uns zu befähigen. Zitat Ende. Als ich mit dieser Schwester aus Chile darüber sprach, wie man auf dem Weg zum ewigen Leben bleiben könne, versicherte sie mir begeistert, dass sie entschlossen sei, diesen Weg weiterzugehen. Die meiste Zeit ihres Lebens hatte sie nicht auf dem Weg verbracht und sie erklärte, abseits davon gebe es nichts, was sie wieder in ihrem Leben haben wolle. Die befähigende Macht des Sühnopfers lebt in ihr. Sie ist ihr ins Herz geschrieben. Diese Macht befähigt uns nicht nur, aus der Grube herauszuklettern, sondern gibt uns auch die Kraft, auf dem schmalen und geraden Weg zu bleiben, der uns in die Gegenwart des himmlischen Vaters zurückführt. Dritter Grundsatz. Das Sühnopfer ist der größte Beweis, den wir dafür haben, dass der Vater im Himmel seine Kinder liebt. Wir sollten gut über diese bewegende Aussage von Elder Oaks nachdenken. Bedenken Sie, wie sehr es unseren himmlischen Vater geschmerzt haben muss, seinen Sohn zu senden, damit dieser so unvorstellbares Leid für unsere Sünden ertrug. Das ist der größte Beweis dafür, dass Gott jeden von uns liebt. Zitat Ende. Dieser höchste Ausdruck der Liebe sollte jeden von uns veranlassen, auf die Knie zu fallen und dem Vater im Himmel in demütigem Gebet zu danken, dass er uns so sehr liebt, dass er seinen einzig gezeugten, vollkommenen Sohn gesandt hat, für unsere Sünden, unseren Kummer und alles, was uns ungerecht erscheint, zu leiden. Erinnern Sie sich an die Frau, von der Präsident Uchter vor kurzem gesprochen hat? Er hat erzählt, eine Frau, die viele schwere und traurige Jahre erlebt hatte, sagte unter Tränen, mir ist bewusst geworden, dass ich wie ein alter 20-Dollar-Schein bin, zerknittert, verschlissen, schmutzig, misshandelt und verkratzt. Aber ich bin immer noch ein 20-Dollar-Schein. Ich bin etwas wert. Obwohl ich nicht nach viel aussehe und obwohl ich abgenutzt und gebraucht bin, bin ich doch die vollen 20 Dollar wert. Zitat Ende. Diese Frau weiß, dass sie eine Tochter des himmlischen Vaters ist, der sie liebt und dem sie so viel wert ist, dass er seinen Sohn gesandt hat, für sie persönlich zu sühnen. Jede Schwester in der Kirche soll wissen, was diese Frau weiß, dass sie eine Tochter Gottes ist, der sie liebt. Inwiefern ändert das Wissen, wie viel wir dem Herrn wert sind, die Art und Weise, wie wir unsere Bündnisse halten? Inwiefern ändert das Wissen, wie viel wir ihm wert sind, unseren Wunsch, anderen zu helfen? Inwiefern erhöht das Wissen, wie viel wir ihm wert sind, unseren Wunsch, denjenigen zu helfen, die das Sühnopfer tief im Herzen begreifen müssen? Wenn jedem von uns die Lehre vom Sühnopfer tief ins Herz geschrieben ist, werden wir allmählich ein Volk, wie der Herr es sich wünscht, wenn er wiederkehrt. Er wird uns als wahre Jüngerin anerkennen. Möge das Sühnopfer Jesu Christi eine mächtige Wandlung in unserem Herzen bewirken. Wenn uns diese Lehre, die ein Engel Gottes als frohe Nachricht großer Freude verkündet hat, ins Bewusstsein dringt, verheiße ich, dass es uns so ergehen wird wie dem Volk König Benjamins. Nachdem sie voller Macht darum gebetet hatten, das Sühnopfer möge bei ihnen Anwendung finden, wurden sie von Freude erfüllt und waren willens, mit Gott einen Bund einzugehen, seinen Willen zu tun und seinen Geboten in allem zu gehorchen. Wenn wir Bündnisse eingehen, sie halten und uns an ihnen erfreuen, zeigen wir, dass uns das Sühnopfer Jesu Christi wahrhaft ins Herz geschrieben ist. Schwestern, bitte merken Sie sich diese drei Grundsätze. Erstens, alles, was im Leben ungerecht ist, kann durch das Sühnopfer Jesu Christi wieder gut gemacht werden. Zweitens, das Sühnopfer hat die Macht, die uns befähigt, den natürlichen Menschen zu überwinden und wahre Jünger Jesu Christi zu werden. Drittens, das Sühnopfer ist der größte Beweis, den wir dafür haben, dass der Vater im Himmel seine Kinder liebt. Spruch des Herrn, ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich fordere uns auf, den Herrn zu bitten, uns diese Grundsätze des Sühnopfers ins Herz zu schreiben. Ich bezeuge, dass sie wahr sind. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Nach meiner Berufung in die FAV-Präsidentschaft regte sich in mir der Wunsch, mehr über die Frauen zu erfahren, die mir in dieser Berufung vorausgegangen sind. Mich beeindruckt war Schwester Zaina D. Young, die erste Ratgeberin in der zweiten FAV-Präsidentschaft, einmal gesagt hatte: Schwestern, wir müssen hellwach sein, was unsere Pflicht betrifft. Ich dachte über die Worte wach und Pflicht nach und forschte danach in den Heiligen Schriften. Im Neuen Testament sagte Paulus zu den Heiligen seiner Zeit: Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf, denn jetzt ist das Heil uns näher. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum lasst uns anlegen die Waffen des Lichts. Im Buch Mormon erklärt Alma seinem Volk die heilige Pflicht derjenigen, die einen Bund mit Gott eingehen. Und nun, da ihr den Wunsch habt, in die Herde Gottes zu kommen und sein Volk genannt zu werden und willens seid, einer des anderen Last zu tragen, damit sie leicht sei, ja, und willens seid, mit den Trauernden zu trauern, ja, und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen, und allzeit und in allem und überall als Zeugen Gottes aufzutreten. Nun, ich sage euch, wenn das euer Herzenswunsch ist, was habt ihr dann dagegen, euch im Namen des Herrn taufen zu lassen, zum Zeugnis vor ihm, dass ihr mit ihm den Bund eingegangen seid, ihm zu dienen und seine Gebote zu halten, damit er seinen Geist reichlicher über euch ausgieße? Und als nun das Volk diese Worte gehört hatte, klatschten sie vor Freude in die Hände und riefen aus: Das ist unser Herzenswunsch. Schwester Youngs Aussage und diese Schriftstellen führten mich zu der Überlegung, zu welcher Pflicht wir heutzutage erwachen müssen. Wenn wir uns taufen lassen, gehen wir einen Bund ein. Elder Robert D. Hales hat gesagt: Wenn wir Bündnisse eingehen und halten, verlassen wir die Welt und betreten das Reich Gottes. Wir ändern uns. Wir sehen anders aus und handeln anders. Was wir anhören und lesen und sagen, ist anders. Und unsere Kleidung ist anders, weil wir eine Tochter Gottes werden, an denen wir durch Bündnisse gebunden sind. Bei der Konfirmierung empfangen wir die Gabe des Heiligen Geistes, das Anrecht, dass ein Mitglied der Gottheit uns ständig begleitet und uns führt, tröstet und schützt. Er warnt uns, wenn wir versucht sind, uns von unseren Bündnissen abzuwenden und in die Welt zurückzukehren. Präsident Boyke Packer hat gesagt: Keiner von uns werde jemals einen schwerwiegenden Fehler begehen, ohne zuvor durch die Eingebungen des Heiligen Geistes gewarnt zu werden. Damit wir diese Gabe empfangen und den Geist stets haben können, müssen wir würdig sein und Acht geben, wie es in unserem Herzen aussieht. Haben wir ein weiches Herz? Haben wir ein demütiges Herz, ein belehrbares Herz, ein sanftes Herz? Oder hat sich unser Herz allmählich verhärtet, weil wir zugelassen haben, dass zu viel vom Lärm der Welt uns von den sachten Eingebungen ablenkt, die wir gewiss vom Geist empfangen haben? Als wir uns haben taufen lassen, hat sich unser Herz gewandelt und ist vor Gott erwacht. Auf unserer Reise durchs Erdenleben müssen wir uns regelmäßig fragen: Wenn ich eine Herzenswandlung erlebt habe, ist mir auch jetzt danach zumute? Und falls nicht, warum nicht? Viele Mitglieder in der Anfangszeit der Kirche haben diese mächtige Wandlung in ihrem Herzen erlebt. Dies hat ihr Bewusstsein geweckt, die Segnung des Tempels zu empfangen, die sie wiederum in ihren Pflichten gestärkt haben. In Nauvoo kamen diese Mitglieder den ganzen Tag lang und bis in die Nacht hinein zum Tempel und empfingen die heiligen Handlungen und gingen Bündnisse ein, ehe sie den Zug nach Westen antraten. Sarah Rich, eine Schwester in Nauvoo, sagte dazu: Zahlreich waren die Segnungen, die wir im Haus des Herrn empfangen hatten, und sie brachten uns Freude und Trost inmitten all unserer Sorgen und befähigten uns, auf Gott zu vertrauen, da wir wussten, dass er bei uns in der Reise ins Unbekannte war, die uns bevorstand, und er uns leiten und stützen würde. Dank ihres Glaubens an den Erlöser hatte sich ihr Herz gewandelt. Sie bauten auf die Macht seines Sühnopfers und waren dazu erwacht, zu handeln. Tief im Herzen wussten sie, dass es jemanden gab, nämlich den Heiland, der ihre aller Nöte nachvollziehen konnte, weil er diese um ihretwillen im Garten Gethsemane gelitten hatte. Er hatte ihre Angst, ihre Zweifel, ihren Schmerz und ihre Einsamkeit gespürt. Er hatte ihren Kummer, ihre Verfolgung, ihren Hunger, ihre Erschöpfung und ihre Verluste erlitten. Weil er all dies gelitten hatte, konnte er ihnen sagen, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Und sie kamen zu ihm. Sie vertrauten dem Propheten und folgten ihm. Sie wussten, dass der Weg lang und ihre Pflicht schwierig sein würde. Sie wussten, dass es Opfer erfordern würde. Aber weil ihr Glaube sie trug und weil sie an ihren Bündnissen festhielten, waren sie geistig vorbereitet. Ehe sie Nauvoo verließ, hinterließ eine Gruppe Heilige im Versammlungsraum des Tempels, den sie nun aufgeben musste, eine Botschaft. Dort stand: Der Herr hat unser Opfer gesehen. Folgt uns. Vor kurzem nahm ich mit den jungen Männern und den jungen Damen unserer Gemeinde an einem Pioniertrek teil. Jeden Morgen fragte ich mich, worin besteht mein Opfer? Wie folge ich ihnen? Am zweiten Tag des Treks hatten wir die Handkarren etwa 13 Kilometer gezogen, als wir an eine Stelle kamen, ab der die Frauen auf sich alleine gestellt waren. Männer und Frauen wurden getrennt und die Männer wurden eine Anhöhe hinauf vorgeschickt. Als wir begannen, unsere Handkarren zu ziehen, blickte ich auf und sah, wie die Brüder jung und alt, unsere Priestertumsträger, links und rechts des Weges standen und vor uns Frauen respektvoll den Hut zogen. Zunächst war der Weg leicht, aber schon bald versanken wir in tiefem Sand und es wurde sehr steil. Ich hatte den Kopf gesenkt und zog mit aller Kraft, als ich merkte, wie jemand anders ebenfalls am Wagen zog. Ich sah auf und erblickte Lexi, eine junge Dame aus der Nachbarschaft. Sie hatte ihren Handkarren ganz nach oben gezogen und war zurückgelaufen, als sie sah, dass wir Hilfe brauchten. Als wir oben ankamen, wollte ich auch gern zurücklaufen und denen helfen, die hinter mir waren. Aber ich atmete schwer und mein Herz raste so sehr, dass mir mehr als einmal das Wort Herzinfarkt in den Sinn kam. Dankbar sah ich, wie weitere Mädchen ihren Handkarren stehen ließen und losliefen, um zu helfen. Als alle oben angekommen waren, nahmen wir uns etwas Zeit und schrieben in unser Tagebuch, was wir empfanden. Ich schrieb, ich habe mich körperlich nicht gut vorbereitet und hatte deshalb keine Kraft, denen hinter mir zu helfen. Vielleicht brauche ich nie wieder einen Handkarren zu ziehen, aber ich will meine Schwestern auf geistiger Ebene nie mehr enttäuschen, niemals. Das war eine heilige Erfahrung, die mich geistig zu meiner Pflicht gegenüber meiner Familie und anderen erwachen ließ. Den ganzen Weg über dachte ich darüber nach, was ich dazu gelernt hatte. Zunächst dachte ich an meine Schwestern, diejenigen, die damals ihren Handkarren ganz alleine ziehen mussten und diejenigen, die das auch heute tun müssen. Nahezu 20% der Frauen in diesen Handkarrenabteilungen waren zumindest einen Teil des Wegs auf sich gestellt. Es handelte sich um Frauen, die ledig geblieben, geschieden oder verwitwet waren. Darunter waren viele alleinerziehende Mütter. Sie saßen in einem Boot, Töchter des Bundes, jung und alt, in unterschiedlichen Lebensumständen auf dem gleichen Weg mit dem gleichen Ziel. Diejenigen, die losliefen, um ihren Schwestern zu helfen, erinnerten mich an den Retter. An Retter, ob sowohl solche, die man sehen kann, als auch solche, die unsichtbar sind, die schnell im Beobachten sind, eine Notlage erkennen und handeln. Ich musste daran denken, was der Herr gesagt hat. Ich werde vor eurem Angesicht hergehen. Ich werde zu eurer rechten Hand sein und zu eurer linken. Und mein Geist wird in eurem Herzen sein und meine Engel rings um euch zu stützen. Auf beiden Seiten des Weges standen treue, gehorsame Männer, die ihre Bündnisse hielten. Ihre Priestertumsmacht, die Macht, mit der Gott allen seinen Kindern hilft, erbaute, stärkte und unterstützte uns. Sie führten uns vor Augen, dass wir nie allein sind. Wir können diese Macht immer bei uns haben, wenn wir unsere Bündnisse halten. Ich muss an die Männer denken, die unterwegs von ihrer Familie getrennt wurden, weshalb diese den Handkahn allein ziehen musste. Viele Männer starben entlang des Wegs. Einige Söhne blieben zurück, um in ihrem Heimatland eine Mission zu erfüllen. Einige waren vorausgegangen, um alles für die Ankunft ihrer Familie im Salzital vorzubereiten. Einige Männer hatten sich entschieden, nicht mitzukommen, weil sie ihre Bündnisse nicht einhalten wollten. Wie damals leben auch heute viele in Umständen, die nicht ideal sind. Wir vertreten jedoch weiterhin Ideale und streben sie an, weil wir wissen, wenn wir uns unermüdlich anstrengen, kommen wir auf dem Weg voran und bereiten uns darauf vor, alle verheißenen Segnungen zu empfangen, denn wir vertrauen ja dem Herrn. Wir alle haben bereits Unglück erlebt und bleiben davon auch künftig nicht verschont. Das Erdenleben ist eine Prüfungszeit und wir werden auch weiterhin unsere Entscheidungsfreiheit gebrauchen und selbst entscheiden können, was wir aus dem Ungemach lernen, das sich uns gewiss in den Weg stellt. Als Töchter Gottes beschreiten wir den Weg voller Glauben, denn wir wissen ja, wie Präsident Thomas S. Monson einmal gesagt hat, dass die errettenden heiligen Handlungen des Tempels es uns ermöglichen, eines Tages mit einer ewigen Familie zum Vater im Himmel zurückzukehren und mit Segnungen und Macht aus der Höhe ausgerüstet zu werden, die jedes Opfer und jede Mühe wert sind. Es reicht nicht aus, unterwegs zu sein. Wir müssen hellwach sein, was unsere Pflicht betrifft, und voller Glauben vorwärts streben, wobei wir uns auf die tröstende, stärkende, Fähigkeiten verleihende und heilende Macht des Sühnopfers stützen. Schwestern, ich habe Sie lieb. Ich kenne viele von Ihnen nicht persönlich, aber ich weiß, wer Sie sind. Wir sind Töchter im Reich Gottes, die ihre Bündnisse halten, dank derer wir mit Kraft ausgestattet und vorbereitet sind, unsere Pflicht zu erfüllen. Die FAV bereitet alle Frauen auf die Segnungen des ewigen Lebens vor, indem sie uns geistig zu Glauben und Rechtschaffenheit erweckt. Fangen wir bei uns selbst an. Fangen wir dort an, wo wir gerade stehen. Fangen wir heute an. Wenn wir geistig hellwach sind, können wir die Familie besser stärken und anderen besser helfen. Dies ist ein Erlösungswerk und die stärkende, Fähigkeiten verleihende Macht des Sühnopfers macht es möglich. Erwachen wir zu dem, wer wir sind. Erwachen wir zu unserer Pflicht. Wir sind Töchter des Vaters im Himmel und er liebt uns. Davon gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir kommen in aller Welt mit Schwestern zusammen und sind beeindruckt, wie stark ihr Zeugnis ist. Viele von ihnen sind Mitglieder der Kirche in der ersten oder zweiten Generation. Viele Schwestern erfüllen mehrere Berufungen, legen lange Wege zurück, um zur Kirche zu gehen und bringen Opfer, um heilige Tempel, Bündnisse einzugehen und zu halten. Wir achten sie sehr. Sie sind die Pioniere des Herrn in der heutigen Zeit. Vor kurzem lernten mein Mann Mel und ich bei einem Museumsbesuch in Australien eine Fremdenführerin kennen. Sie war eine reizende Frau, Mitte 70, und wir erfuhren, dass Molly keine Kinder hat und nie verheiratet war. Sie ist ein Einzelkind und ihre Eltern verstarben vor vielen Jahren. Ihre nächsten Verwandten sind zwei Cousins, die auf einem anderen Kontinent wohnen. Plötzlich erfüllte mich der Geist und gab mir Zeugnis. Fast so, als würde der Vater im Himmel zu mir sprechen. Molly ist nicht allein. Molly ist meine Tochter. Ich bin ihr Vater. Sie ist eine sehr wichtige Tochter in meiner Familie. Und sie ist niemals allein. Eine meiner Lieblingsbegebenheiten aus dem Leben des Heilands ist die Geschichte von Lazarus. In den Schriften lesen wir, Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und ihren Bruder Lazarus. Jesus erhielt die Nachricht, Lazarus sei sehr krank. Aber er machte sich nicht sofort auf den Weg. Er war noch zwei weitere Tage unterwegs und sagte, Diese Krankheit dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen und erzählte ihm, was geschehen war. Lazarus war bereits seit 4 Tagen im Grab. Traurig rannte Martha zurück und berichtete Maria, dass der Herr gekommen sei. Voller Kummer rannte Maria zu Jesus, fiel ihm zu Füßen und weinte. Wir lesen, als Jesus sah, wie Maria weinte, war er im Innersten erregt und erschüttert und wollte wissen, wo sie ihn begraben hatten. Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh. Dann folgt eine der mitfühlendsten, liebevollsten Schriftstellen überhaupt. Da weinte Jesus. Der Apostel James E. Talmage schrieb, der Anblick der beiden gramerfüllten Frauen ließ Jesus mit ihnen trauern, sodass er im Geist ergrimmte und zutiefst betrübt war. Diese Geschichte ist ein Zeugnis für das Mitleid, das Mitgefühl und die Liebe, die unser Erlöser und der Vater im Himmel jedes Mal für jeden von uns empfinden, wenn uns Seelenpein, Sünde, Ungemach und Schmerzen bedrücken. Liebe Schwestern, der Vater im Himmel und unser Erlöser, Jesus Christus, kennen und lieben uns. Sie wissen, wenn wir Schmerzen haben oder in irgendeiner Art und Weise leiden. Sie sagen nicht einfach, es ist schon in Ordnung, dass du gerade Schmerzen erleidest, denn bald wird ja alles wieder gut. Du wirst wieder gesund oder dein Mann wird Arbeit finden oder dein Kind, das auf Abwege geraten ist, wird zurückkommen. Sie verspüren das Ausmaß unseres Leides und wir können in unserem Leid ihre Liebe und ihr Mitgefühl verspüren. Alma hat bezeugt, und er wird hingehen und Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art leiden. Und dies, damit sich das Wort erfülle, das da sagt, er werde die Schmerzen und die Krankheiten seines Volkes auf sich nehmen. Und er wird ihre Schwächen auf sich nehmen, auf dass sein Inneres von Barmherzigkeit erfüllt sei, damit er wisse, wie er seinem Volk beistehen könne, gemäß dessen Schwächen. Wenn wir uns fragen, ob unser Erlöser und der Vater im Himmel uns kennen oder wie gut sie uns persönlich kennen, rufen wir uns die Worte ins Bewusstsein, die der Heiland an Oliver Cowdery richtete. Wenn du ein weiteres Zeugnis begehrst, dann denke in deinem Sinn an die Nacht, da du im Herzen zu mir geschrien hast und wissen wolltest, ob diese Dinge wahr seien. Kurz zuvor hatte der Erretter verkündet, es gebe niemanden außer Gott, der deine Gedanken und die Absichten deines Herzens kennt. Der Heiland machte Oliver darauf aufmerksam, dass er jede Einzelheit seines innigen Gebets kannte und auch genau wusste, zu welcher Zeit und in welcher Nacht er es gesprochen hatte. Vor vielen Jahren bekam mein Mann eine schwere, seltene Krankheit. Als die Wochen vergingen und sich sein Zustand verschlimmerte, war ich überzeugt, dass es mit ihm zu Ende ging. Ich erzählte niemandem von meiner Befürchtung. Wir hatten etliche kleine Kinder und führten eine liebevolle, ewige Ehe. Und der Gedanke, meinen Mann zu verlieren und meine Kinder allein großzuziehen, erfüllte mich mit Einsamkeit, Verzweiflung und sogar Wut. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mich vom Vater im Himmel entfernte. Ich betete tagelang nicht. Ich hörte auf, Pläne zu machen. Ich weinte. Schließlich erkannte ich, dass ich nicht alleine damit fertig werden würde. Zum ersten Mal seit vielen Tagen kniete ich nieder, schüttete dem Vater im Himmel mein Herz aus und bat ihn um Vergebung, weil ich mich von ihm abgewandt hatte. Ich sagte ihm, was tief in mir vor sich ging, und sagte ihm schließlich, wenn er das wirklich von mir verlangen wolle, werde ich das auch tun. Ich wusste, dass er einen Plan für uns haben muss. Als ich weiter betete und ihm mein Herz ausschüttete, überkam mich ein höchst angenehmes, friedliches, liebevolles Gefühl. Es war so, als wäre ich in eine Decke aus Liebe eingehüllt. Ich konnte den Vater im Himmel regelrecht sagen hören, das war doch alles, was ich wissen musste. Ich fasste den Entschluss, mich nie mehr von ihm abzuwenden. Meinem Mann ging es zum Erstaunen aller allmählich besser und er wurde wieder vollständig gesund. Jahre später knieten mein Mann und ich neben unserer 17-jährigen Tochter und flehten um ihr Leben. Dieses Mal lautete die Antwort Nein. Aber die gleiche Liebe und der gleiche Frieden, die der Heiland verheißen hat, waren genauso machtvoll. Wir wussten, obwohl der Vater im Himmel sie nach Hause rief, würde alles gut werden. Wir haben erfahren, was es heißt, die Last auf den Herrn zu werfen und zu wissen, dass er uns kennt, uns liebt und in unserem Kummer und Leid Mitleid mit uns hat. Eine der schönsten Begebenheiten zwischen Vater und Sohn im Buch Mormon ist das Zeugnis Almas des Jüngeren, das er seinem Sohn Helaman gibt. Alma beschrieb das unaussprechliche Entsetzen, das er empfand, als er sich vorstellte, in der Gegenwart Gottes für seine vielen Übertretungen gerichtet zu werden. Nachdem ihn das Ausmaß seiner Sünden 3 Tage und 3 Nächte gepeinigt hatte, kehrte er um und flehte den Heiland um Barmherzigkeit an. Er berichtete Helaman, wie außerordentlich und süß seine Freude war, weil er nicht mehr an seine Qualen denken konnte. Statt des unaussprechlichen Entsetzens vor dem Thron Gottes zu stehen, sah Alma in einer Vision Gott auf seinem Thron sitzen und er erklärte, meine Seele sehnte sich danach, dort zu sein. Geht es uns nicht auch so, liebe Schwestern, wenn wir umkehren und über die Liebe, das Mitgefühl und die Dankbarkeit, die wir für den Vater im Himmel und den Heiland empfinden, nachdenken, dass wir uns danach sehnen, dort zu sein, um von ihren Armen liebevoll umschlossen zu werden? Genauso wie der Herr mir bezeugte, dass er seine kostbare Tochter Molly Lanthal nicht vergessen hat, bezeuge ich Ihnen, dass er sie nicht vergessen hat. Welche Sünde, welche Schwäche, welches Leid sie auch haben mögen, mit welchen Prüfungen oder Schwierigkeiten sie sich herumplagen müssen, er kennt sie und kann diese Situationen nachvollziehen. Er liebt sie. Er wird sie in diesen Augenblicken tragen, wie er das bei Maria und Martha getan hat. Er hat den Preis gezahlt, damit er weiß, wie er ihnen beistehen kann. Werfen Sie Ihre Last auf ihn. Erzählen Sie dem Vater im Himmel, wie es Ihnen geht. Erzählen Sie ihm von Ihren Schmerzen und Ihrer Not und überlassen Sie sie ihm. Befassen Sie sich täglich mit den Heiligen Schriften. Auch darin werden Sie großen Trost und Hilfe finden. Der Heiland fragte einmal, kann denn eine Frau ihren Säugling vergessen, dass sie kein Mitleid hätte mit dem Sohn ihres Leibes? Ja, sie mögen vergessen, doch werde ich dich nicht vergessen. Ich habe dich auf die Flächen meiner Hände gezeichnet. Ich habe geboten, dass keiner von euch weggehen soll, sondern habe vielmehr geboten, dass ihr zu mir kommen sollt, damit ihr fühlen und sehen könnt. Ebenso sollt ihr der Welt tun. So lautet unser Auftrag. Wir müssen selbst fühlen und sehen und dann allen Kindern des himmlischen Vaters helfen, zu fühlen und zu sehen, und zu erkennen, dass der Herr nicht nur all unsere Sünden auf sich genommen hat, sondern auch unsere Schmerzen und unser Leid und unsere Not, damit er wissen kann, wie es uns geht und wie er uns trösten kann. Von ihm gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen. Wir danken dem Chor und allen übrigen Beteiligten und bedanken uns auch bei allen, die bei der Vorbereitung dieser besonderen Versammlung mitgeholfen haben. Wir fühlen uns jedem, der an diesem Abend bei uns war, in Dankbarkeit verbunden. Wir freuen uns, nun von Präsident Henry B. Eyring zu hören, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach seiner Ansprache singt der Chor das Lied »Ich brauch dich alle Zeit«. Das Schlussgebet spricht dann Melinda Barlow vom Hauptausschuss der Frauenhilfsvereinigung. Präsident Eyring.
Ich bin dankbar, heute Abend bei Ihnen zu sein. Die Frauen der Kirche Jesu Christi sind auf dem Weg, zu einer Gemeinschaft von Schwestern zu werden, wie sie die Mutter des Propheten Joseph Smith, Lucy Mack Smith, beschrieben hat. Und zwar folgendermaßen: Wir müssen füreinander sorgen, übereinander wachen, einander trösten und Weisung erhalten, damit wir alle im Himmel beisammen sitzen können. Diese beeindruckende Beschreibung der Voraussetzung dafür, in einem Zustand des Glücklichseins bei Gott zu weilen, besteht aus drei Teilen. Ein Teil besteht darin, füreinander zu sorgen. Außerdem gehört dazu, einander zu unterweisen und Weisung zu erhalten. Und drittens, bei Gott beisammen zu sitzen. Ich möchte Ihnen heute Abend helfen, Gottes Lob und Anerkennung zu verspüren für das, was Sie bereits getan haben, um einander auf dem Weg zu diesem erhabenen Ziel zu unterstützen. Außerdem möchte ich einiges von dem beschreiben, was in Ihrem vereinten Dienst noch vor Ihnen liegt. Wie die Schwestern einer früheren Zeit sind Sie dem Ruf des Herrn gefolgt, anderen zur Seite zu stehen. 1856 forderte der Prophet Brigham Young die Heiligen auf, den Handkarrenpionieren, die in den verschneiten Bergen festsaßen, zu Hilfe zu eilen. In dieser Zeit der Not sagte er den Mitgliedern bei der Generalkonferenz: Euer Glaube, eure Religion und euer Glaubensbekenntnis werden nicht einen einzigen von euch im zelestialen Reich unseres Gottes erretten, wenn ihr nicht genau die Grundsätze verwirklicht, die ich euch jetzt lehre. Geht und bringt die Leute her, die jetzt noch da draußen auf der Prärie sind, und haltet euch strikt an das, was wir zeitlich nennen. Andernfalls wird euer Glaube vergebens sein. Ende des Zitats. Hunderte von Frauen in Utah schritten zur Tat. Trotz ihrer Armut füllten sie Wagen mit allem, was sie erübrigen und von anderen zusammentragen konnten, um die Not der Bedrängten zu lindern. Eine dieser tapferen Schwestern berichtete: Nie hat mir eine Arbeit mehr Zufriedenheit, ja Freude geschenkt, denn es herrschte eine solche Einmütigkeit. Ende des Zitats. Nachdem die Rettung erfolgt und der Schnee geschmolzen war, schrieb die gleiche Schwester eine Frage auf, die ihr gläubiges Herz bewegte, nämlich: Was gibt es für willige Hände, als nächstes zu tun? In unserer Zeit haben Scharen von tapferen Schwestern überall auf der Welt ihren Glauben vielerorts in die Tat umgesetzt. Auch sie stellen in ihrem Herzen und ihren Gebeten diese Frage, im Hinblick auf künftige Gelegenheiten, ihrem Nächsten zu dienen. Sie alle befinden sich auf dem Weg zum ewigen Leben, an einem ganz bestimmten Punkt. Manche haben bereits jahrelang Erfahrung, andere stehen auf ihrer irdischen Reise als Jünger noch am Anfang. Jede von ihnen hat ihre eigene Lebensgeschichte, ihre Herausforderung. Doch sie sind alle Schwestern und geliebte Töchter des himmlischen Vaters, der eine jede von ihnen kennt und über sie wacht. Gemeinsam ist es ihnen außerordentlich gut gelungen, füreinander zu sorgen, übereinander zu wachen und einander zu trösten. Erst vor einem Monat bin ich Zeuge dieses dreifachen Wunders geworden, durch den Dienst, den sie einer Schwester erwiesen haben. Als ihr Vater danke ich ihnen und ich danke Gott, der eine Besuchslehrerin geführt und geleitet hat. Unsere Tochter Elizabeth, die in einem anderen Bundesstaat und in einer anderen Zeitzone lebt, war mit ihrer dreijährigen Tochter zu Hause. Ihr anderes Kind war die erste Woche im Kindergarten. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger und freute sich auf die Geburt ihres dritten Kindes. Laut Aussage der Ärzte wieder ein Mädchen. Ihr Mann Joshua war bei der Arbeit. Als sie merkte, dass sie Blut verlor und die Blutung stärker wurde, rief sie ihren Mann an. Er sagte ihr, sie solle den Rettungswagen rufen. Er würde dann direkt zu ihr ins Krankenhaus kommen, das 25 Minuten von ihrem Haus entfernt war. Aber noch ehe sie den Anruf tätigen konnte, hörte sie es an der Haustür klopfen. Zu ihrer Überraschung stand ihre Besuchslehrpartnerin vor der Tür. Sie hatten an diesem Morgen keinen Termin vereinbart. Ihre Besuchslehrpartnerin hatte einfach das Gefühl gehabt, sie solle bei Elisabeth vorbeischauen. Sie half ihr ins Auto und die beiden kamen nur wenige Minuten vor Joshua im Krankenhaus an. In weniger als 20 Minuten hatten die Ärzte beschlossen, zu operieren und das Baby zu holen, um Elisabeth und das Kind zu retten. So kam ein winziges Mädchen zur Welt, laut schreiend und 15 Wochen zu früh. Es wog nur 765 Gramm. Aber es lebte. Und Elisabeth auch. An diesem Tag erfüllten sich zum Teil die Worte von Lucy Mack Smith. Eine treue FFV-Schwester wachte, gedrängt vom Heiligen Geist, über ihre Schwester im Reich Gottes, kümmerte sich um sie und tröstete sie, ihr und den vielen anderen, die im Laufe der Generation solch inspirierten Dienst geleistet haben, gilt nicht nur der Dank der Betroffenen und ihrer Angehörigen, sondern auch der Dank des Herrn. Sie erinnern sich sicher, wie er denen, die für ihre Güte nur wenig Anerkennung bekommen, seine Dankbarkeit ausdrückte. Es heißt, darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das Wunder, dass eine FFV-Schwester genau zur rechten Zeit auftaucht, um zu helfen, wird durch die Kraft einer vereinten Schwesternschaft noch um vieles größer. Ich lese Ihnen jetzt nur einen Teil der Nachricht vor, die Elisabeth Bischoff nur wenige Stunden nach der Geburt des Kindes an sie und Joshua ins Krankenhaus schickte. Ich zitiere, das ist das, was der Bischof geschrieben hat. Die FAV-Leiterin hat alles im Griff. Wir arbeiten bereits einen Plan aus, wie wir Ihnen in nächster Zeit mit den Mädchen zu Hause helfen können, damit Elisabeth regelmäßig zum Krankenhaus fahren kann, solange das namenlose süße Baby noch da bleiben muss. Wir machen das nicht zum ersten Mal und haben auch schon längerfristig geholfen. Die Leute stehen bereits in den Startlöchern. Der Bischof fuhr fort. Damit meint er sich und die Brüder. Wir sind sogar ins Krankenhaus gekommen und haben mit den Kindern im Spielzimmer gesessen, wenn die Mütter sie nirgendwo anders lassen wollten. Natürlich stimmen wir alles mit ihnen ab und unternehmen nichts ohne ihre Zustimmung. Sie sollen nur wissen, dass sie sich um das, was wir übernehmen können, keine Sorgen machen müssen. Die Hilfsbereitschaft der Mitglieder machte es meiner Tochter möglich, den ersten kostbaren Augenblick mit ihrer winzigen Tochter auf dem Arm zu genießen. Und dann schloss der Bischof seine Nachricht an Joshua und Elisabeth mit der Botschaft, durch die alle Schwestern überall auf der Welt, die um des Meisters willen anderen dienen, ihre Entschlossenheit ausdrücken, nämlich halten sie an ihrem Glauben fest. Trotz ihrer unterschiedlichen Lebensumstände und Erfahrungen kann ich Ihnen etwas zu dem sagen, was vor Ihnen liegt. Wenn Sie an Ihrem Glauben festhalten, werden Sie feststellen, dass der Herr Sie oft bittet, einem Bedrängten beizustehen, wenn es gerade nicht so recht passt. Vielleicht finden Sie diese Aufgabe unangenehm oder gar unmöglich. Wenn dieser Ruf kommt, meinen Sie vielleicht, Sie selbst würden nicht unbedingt gebraucht. Jemand anderes könne doch Beistand leisten. Wenn der Herr uns jemanden begegnet lässt, der in Not ist, dann denken Sie daran, dass wir den barmherzigen Samariter genauso für das ehren, was er nicht tat, wie für das, was er tat. Er ging nicht auf der anderen Straßenseite vorbei, obwohl der misshandelte Reisende ein Fremder und möglicherweise ein Feind war. Er tat für den niedergeschlagenen Mann, was ihm möglich war, und plante anschließend konkrete Schritte, wie andere weiterhelfen konnten. Er handelte so, weil er wusste, dass womöglich mehr Hilfe nötig war, als einer allein leisten konnte. Von den Lehren aus dieser Geschichte können Sie sich bei allem leiten lassen, was die Zukunft bereithält. Sie haben bereits als Kind und auch in jüngerer Zeit Erfahrung damit gemacht. Mindestens einmal, aber wahrscheinlich öfter, geschah es unerwartet, dass jemand in Ihrer Umgebung Fürsorge brauchte. Vielleicht waren es Vater oder Mutter, Oma oder Opa, eine Schwester, ein Kind, ein Bruder oder eine Schwester, die plötzlich mit einer Krankheit oder Behinderung zurechtkommen mussten. Ihr Mitgefühl siegte über ihre menschlichen Wünsche. Also boten sie ihre Hilfe an. Wie bei dem Reisenden in der Geschichte vom barmherzigen Samariter war wahrscheinlich eine längerfristige Fürsorge erforderlich, die sie allein nicht leisten konnten. Der Samariter musste den Reisenden der Obhut des Wirts überlassen. Der Herr hat vorgesehen, dass wir im Team arbeiten, um Menschen in Not zu helfen. Bischof und FAV-Leiterin bitten immer die Angehörigen, einander zu helfen, wenn eine Notlage entsteht. Für diesen Grundsatz spricht vieles. Der Hauptgrund ist, dass dadurch mehr Menschen die tiefere Liebe empfinden können, die entsteht, wenn man einander dient. Sie haben diesen Segen gesehen und verspürt, wann immer Sie sich um jemanden gekümmert haben, und sei es nur für kurze Zeit, haben Sie Liebe für diesen Menschen empfunden. Wird die Zeitspanne länger, die Zeitspanne, in der Hilfe benötigt und geleistet wird, nimmt die Liebe meist noch zu. Da wir Menschen sind, kann es aber sein, dass Frustration und Erschöpfung verhindern, dass die Liebe weiter zunimmt. Dies ist ein weiterer Grund dafür, warum der Herr uns weitere Helfer zur Seite stellt, wenn wir uns um jemanden kümmern. Deshalb hat der Herr sozusagen Fürsorgegemeinschaften eingerichtet. Vor einigen Wochen war ich anwesend, als eine junge Frau aufstand, um in der Abendmahlsversammlung als Assistentin der Besuchslehrbeauftragten bestätigt zu werden. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass es dieses Amt gibt. Ich fragte mich, ob sie wohl wusste, welche Anerkennung der Herr ihr damit zollte. Weil ihr Kind unruhig war, musste die Frau die Versammlung verlassen, bevor ich ihr sagen konnte, wie sehr der Herr sie für ihre Hilfe dabei, die Bemühungen seiner Jünger zu koordinieren, lieben und schätzen würde. Die Sorge um die Bedrängten erfordert ein Team, eine liebevolle und geeinte Gemeinschaft. Und genau das baut der Herr unter ihnen auf. Er liebt sie, welche Rolle sie auch spielen mögen. Ein Beweis seiner Dankbarkeit ist, dass Gott sie spüren lässt, wie ihre Zuneigung zu denen, um die sie sich bemühen, wächst. Das ist ein Grund, weshalb man beim Tod eines Menschen, für den man lange Zeit gesorgt hat, weint. Der Gelegenheit beraubt zu sein, sich um diesen Menschen zu kümmern, kann einem als noch größerer Verlust erscheinen als die vorübergehende Trennung. Vor kurzem habe ich eine Frau Zeugnis geben hören, deren Mann wenige Tage zuvor verstorben war. Ich kannte sie schon lang. Sie war dankbar, dass sie bis ans Ende seines Lebens für ihn hatte da sein können. Sie zeigte keine Tränen, sondern ein glückliches Lächeln. Auch wenn es reich belohnt wird, wenn man sich lange Zeit liebevoll um jemanden kümmert, weiß man doch, dass dem Machbaren körperlich, emotional und finanziell Grenzen gesetzt sind. Wer schon sehr lange für einen anderen sorgt, braucht schließlich vielleicht selber Hilfe. Der Herr, der es am besten versteht, Menschen in Not beizustehen, gab denjenigen, die Fürsorge leisten, mit diesen Worten im Buch Mormon inspirierten Rat. Um deswillen, dass ihr euch Vergebung eurer Sünden bewahrt, möchte ich, dass ihr von eurer Habe mit den Armen teilt, ein jeder gemäß dem, was er hat, wie die Hungrigen zu speisen, die Nackten zu kleiden, die Kranken zu besuchen und ihnen Hilfe zuteilwerden zu lassen, geistig ebenso wie zeitlich, gemäß ihren Bedürfnissen. Doch dann warnt er diejenigen von ihnen, die vielleicht nicht auf die Anzeichen dafür achten, dass sie in ihrem liebevollen Dienst zu weit gehen. Ich zitiere, und seht zu, dass dies alles in Weisheit und Ordnung geschieht, denn es ist nicht erforderlich, dass der Mensch oder jeder, der für einen anderen sorgt, schneller laufe, als er Kraft hat. Und weiter ist es ratsam, dass er eifrig sei, auf dass er dadurch den Preis gewinne. Darum muss alles in Ordnung getan werden. Es kann schwer sein, diesen Rat zu befolgen, wenn man dafür offenbar den Wunsch, sich nach besten Kräften um jemanden zu kümmern, mit der sorgsamen Berücksichtigung der eigenen Bedürfnisse abwägen muss, damit man die Kraft zum Dienen nicht verliert. Sie haben vermutlich schon erlebt, dass jemand mit solchen Überlegungen gerungen hat. Ein Beispiel dafür wäre die Frage, ob man einen Menschen, dessen Leben zu Ende geht, zu Hause oder aber in einem Pflegeheim versorgt, wenn man vielleicht selbst am Rande der Erschöpfung steht. Ihr Wissen um den Erlösungsplan kann Sie bei solch quälenden Entscheidungen führen. Das ist einer der Gründe für Lucy Mack Smiths kluge Bemerkung, dass die Schwestern Weisung erhalten müssen. Hilfreich dabei ist die feste Überzeugung, dass der Herr für jedes Kind Gottes im Schmelztiegel des Erdenlebens einen Plan hat. Er machte dem Propheten Joseph Smith den Kern des Erlösungsplans folgendermaßen klar, als dieser Mühe hatte, seine scheinbar endlosen Prüfungen zu begreifen. Das heißt, und dann, wenn du gut darin ausharrst, wird Gott dich in der Höhe erhöhen. Die Frage, wie man jemanden durch schwere Prüfungen hindurchhelfen kann, stellt sich also so. Wie kann ich demjenigen, den ich liebe, am besten helfen, gut auszuharren? Wir müssen dafür sorgen, dass es dem Betreffenden leichter fällt, bis ans Ende seines Lebens Glauben an Christus auszuüben, sich die strahlende Hoffnung auf das ewige Leben zu bewahren und Nächstenliebe, die reine Christusliebe, zu üben. Ich habe gesehen, wie Schwestern im Reich Gottes den Blick in dieser Weise auf den Erretter und seine Absicht gerichtet haben. Denken Sie einmal an die Momente, als Sie einen Raum betreten haben, wo gerade ein FAV, PV oder JD-Unterricht stattgefunden hatte. Auch wenn kein Bild des Heilands zu sehen ist und seine Worte nicht an der Tafel stehen, wissen Sie doch, dass in dieser Stunde das Zeugnis zu spüren sah, dass sein Sühnopfer etwas Reales und Wertvolles ist, wie heute Abend auch. Auch wenn kein Tempelbild zu sehen ist und niemand angeschrieben hat, die Familie kann für immer bestehen, erkennen Sie doch Hoffnung in Ihrem Lächeln. Und Sie haben, wie ich erlebt, wie eine kluge Besuchslehrerin eine Schwester, die selbst mit Problemen ringt, darin bestärkt, dass die Hilfe, die sie einem anderen zukommen lässt, gebraucht wird und wertvoll ist. Wunderbare FAV-Leiterinnen finden Möglichkeiten, diejenigen, die Selbsthilfe brauchen, anderen helfen zu lassen. Sie ermöglichen es den Schwestern, Prüfungen gut zu bestehen, indem sie sich in reiner Christusliebe umeinander kümmern. Dazu kann gehören, dass man den müden Menschen, der einen anderen pflegt, sanft drängt, sich auszuruhen und Hilfe anderer anzunehmen. Die Schwestern machen dies möglich, indem sie niemanden verurteilen, der eine Prüfung durchlebt. Die meisten Menschen, die eine schwere Last tragen, fangen an, an sich selbst und ihrem Wert zu zweifeln. Wir machen ihnen die Last leichter, wenn wir angesichts ihrer Schwächen geduldig sind und all das gute Leben, was wir in ihnen loben, was wir in ihnen sehen können. Genauso macht es der Herr. Wir können seinem Beispiel folgen, ihm, der es am besten versteht, Menschen in Not beizustehen. Wir sprechen oft davon, welche Kraft vom Kreis der Schwestern der Kirche Jesu Christi ausgeht. Mit der Zeit erkennen wir, dass der Heiland immer in diesem Kreis ist, wenn wir ihn hereinbitten. Wir werden zunehmend erleben, wie Töchter Gottes andere Schwestern in diesen Kreis aufnehmen. Wenn Schwestern zu Beginn einer Versammlung einen Platz suchen, werden sie die leisen Worte hören. Bitte, setzen Sie sie doch zu mir. Wir werden diese Worte an jenem künftigen Tag hören, den Lucy Mack Smith vorhersah, an dem die Schwestern im Himmel beisammensitzen werden. Wir bereiten uns auf diesen Tag nicht in einem Augenblick vor. Diese Vorbereitung erfolgt, indem wir uns Tag für Tag und Jahr für Jahr umeinander kümmern und die Worte ewigen Lebens tief in unser Herz aufnehmen. Ich bete darum, dass viele von uns in der herrlichen Zukunft, die vor uns liegt, zusammen sein werden. Ich gebe Ihnen Zeugnis, dass Ihre Hoffnung auf diese Tage berechtigt ist. Der Herr Jesus Christus hat dies für jede von Ihnen durch sein unbegrenztes Sühnopfer möglich gemacht. Der Vater im Himmel hört und erhört Ihre glaubensvollen Gebete um Führung und Hilfe, damit Sie in Ihrem Dienst ausharren können. Der Heilige Geist wird Ihnen und denen gesandt, für die Sie von ganzem Herzen sorgen. Sie werden gestärkt, aber auch inspiriert werden, so dass Sie wissen, in welchem Umfang Sie helfen können. Der Geist wird Sie trösten, wenn Sie sich fragen, habe ich genug getan? Ich bezeuge Ihnen, dass der Herr mit Ihnen sein wird. Er wird Ihnen den Weg bereiten und diesen aufzeigen, wenn Sie sich Menschen, die er liebt, in ihren Bedürfnissen und Prüfungen annehmen. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Our dear Heavenly Father, we're
unser lieber Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass wir uns hier heute Abend versammeln konnten, als weltweite Schwesternschaft und deinen Geist verspüren durften und diese wunderbaren Botschaften hören durften und die wunderschöne Musik. Vater im Himmel, wir sind so dankbar für dich und deinen Sohn und sein Sühnopfer, das er für jeden von uns vollbracht hat. Wir bitten dich, dass du uns segnest, dass wir das Sühnopfer besser verstehen können, was es für uns bedeutet und es besser anwenden können. Wir sind so dankbar für unsere ganzen Segnungen, die du uns schenkst und all das Wissen, das du uns gegeben hast. Und all das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.